Guten Morgen. Es gibt ja ein paar Banausen unter uns. Stefan. Welches Fußballspiel? Also bitte.
Was denn? Ich habe gestern gearbeitet. Die ganze
Aber zum Glück ist das ja nicht Hauptthema im Gottesdienst, wie wir Fußball spielen. Wobei ich gerade gedacht habe, es haben sich gerade viele beim Kinderlied beteiligt und jetzt seid ihr vielleicht fast so abgeschafft wie gestern, die Frauen nach 120 Minuten plus Elfmeterschießen. Nicht ganz. Ich weiß nicht, ob ihr schon entdeckt habt oder vor allen Dingen es genutzt habt. Wir haben hier in Ratzeburg eine klasse Location. Also ein klasse Ort, wo man sich aufhalten kann. Und zwar direkt gleich hier um die Ecke auf unserem Marktplatz. Da gibt es den großen Sandkasten. Nicht nur für Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr Gäste es schon gesehen habt. Hier auf unserem großen Marktplatz ist so ein großer Sandkasten, also eigentlich eher so ein Strand mit Strandkörben. Und das Tolle ist, bei gutem Wetter kann man sich da so richtig hinsetzen und es sich gut gehen lassen. Hat das jemand von euch schon mal genutzt? Ich hab's befürchtet. Ja, aber da oben kann man auch einen Kaffee vom gleich nebenan holen oder irgendwie sowas oder was anderes. Und außerdem, da oben kann man wunderschön Leute beobachten. Man sieht die, die mit dem Auto verkehrt rum in die Straße reinfahren, da oben, genau. Mindestens dreimal am Tag fahren Leute falsch. Man sieht die unsere überbevölkerte Innenstadt so bevölkern. Man kann einfach mal gucken. Ich genieße das ja immer wieder mal, mich da oben auf den Marktplatz zu setzen und einfach mal die Leute anzugucken. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin dann immer dabei und sehe so einen Menschen da, der läuft da lang oder sitzt da irgendwo und ich frage mich, was ist das für einer oder eine? Was macht diesen Menschen eigentlich aus? Was ich sehe, sind die äußerlichen Dinge. Manchmal kann man schon ein bisschen mehr sehen, so an der Haltung. Ganz reingucken in einen Menschen können wir nicht. Das geht nicht. Aber trotzdem, wir machen uns ja ein Bild von diesem Menschen. Und ich wollte euch jetzt zum Beginn der Predigt einfach mal fragen, was sehen wir eigentlich für Menschen? Vielleicht sitzt ihr nicht da oben, aber ihr seht ja trotzdem Menschen in eurem Alltag, in eurem Tagesablauf. Was sehen wir für Menschen? Ist eine echte Frage. Also. Woran würdest du das festmachen?
Ja, von der Tragerhaltung und auch vom Besitz.
Manche Menschen haben es schwer. Sie können schlecht laufen oder brauchen einen Rollator.
Tage sprangen da oben welche rum auf dem Marktplatz, so durch den Brunnen da und genau.
Ich habe neulich eine Frau in Hamburg in einer Gastronomie gesehen, das war die Toilettenfrau. Und ich habe noch nie so, also das hört sich jetzt blöd an, aber noch nie so eine fröhliche Frau gesehen, die diesen Job, also die diesen Job so früh gemacht, die hat mich dermaßen beeindruckt, die hat Musik im Hintergrund gehabt, der ganze Körper lebte irgendwie, die wird bestimmt nicht immer fröhlich sein, aber die lebte irgendwie, die war nicht deprimiert, die war so gut drauf, das war richtig ansteckend.
Ja.
Ja.
Ich glaube, ihr seid viel bessere Beobachter, als ihr jetzt so tut, oder ihr traut euch jetzt nicht. Aber wir alle haben ja immer irgendwelche Eindrücke und Wahrnehmungen von den anderen Menschen, die uns begegnen. Ich gucke auch manchmal, entdecke ich irgendwelche Gemeindeleute, bin immer enttäuscht, dass keiner von euch da ist. Vielleicht bin ich auch am falschen Platz, aber für einen Kaffee wäre es immer gut oder irgendwas anderes. Ja. Also wir alle haben normalerweise jeden Tag mit irgendwelchen Menschen zu tun, manchmal ganz wenigen. Wer beruflich unterwegs ist, häufig noch mit viel mehr und so ist das dann. Wir sehen, also wir haben mit Menschen zu tun, wir sehen Menschen, aber bei allen Dingen, die wir wahrnehmen können, noch einmal so richtig ins Herz und ins Leben hineingucken, können wir gar nicht. Wir wollen heute dem mal ein bisschen nachgehen. Da oben das eine Ecke könnt ihr leider gerade nicht so gut sehen. Das ist ein Abschnitt aus Matthäus 9 und möchte den gerne so ein bisschen angucken mit euch. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes und predigte in ihren Synagogen und verkündigte die gute Nachricht vom Himmelreich und heilte jede Krankheit und jedes Leiden. Und Jesus sah die große Volksmenge. Der erste Satz hier, oder der erste Teil, der erste Abschnitt ist das Ende eines Abschnitts im Matthäusevangelium. Im Matthäusevangelium wird ganz groß die Lehre Jesu dargestellt. Wir kennen das aus der sogenannten Bergpredigt. Und dann wird erzählt, genau das, was er hier dieser Vers aussagt, er predigt, also die gute Nachricht vom Himmelreich, und er heilt jede Krankheit und jedes Leiden. In den folgenden Abschnitten wird dann ganz viel von der Heilungstätigkeit Jesu gesprochen. Und dann kommt hier ein Übergang. Jesus sah die große Volksmenge. Also Jesus geht auch. Er sitzt nicht auf dem Marktplatz, vielleicht das auch, hat er vielleicht auch gemacht in den Städten und Dörfern, auf denen er gewesen ist, so im orientalischen Kontext, dann abends irgendwo unter irgendwelchen Schattenplätzen zu sitzen und die Dorfbewohner kommen zusammen und man unterhält sich, man hat Kontakt miteinander. Vielleicht hat Jesus da auch manches Mal irgendwo gesessen. Und er begegnet den Menschen. Und Jesus sieht diese Menschen und ich frage mich, kann Jesus tiefer gucken? Sieht Jesus mehr, als ich sehe? Sieht Jesus anders? Ich glaube ja. Er hat natürlich auch einen Vorteil. Er kommt aus dem Himmel. Er hat einen weiteren Blick, einen tieferen Blick. Dazu gehört eben auch das, was er äußerlich erstmal wahrnimmt. Aber was mag Jesus sehen über das Äußerliche hinaus? Vielleicht sieht er jemanden, der erschöpft ist von den Anstrengungen des Lebens, von der Arbeit, von seinen Beziehungsthemen, einen Menschen, der äußerlich gut dasteht, aber innerlich zu kämpfen hat, um dieses Leben irgendwie zu leben, zu bestehen, durchzukommen. Vielleicht sieht er jemanden oder jemande, die eigentlich hilflos ist. Sie müsste sich dringend um dies und jenes kümmern, aber sie hat nicht die leiseste Ahnung, wie sie das bewerkstelligen soll. Und jemand fragen um Hilfe, das will sie nicht. Damit würde sie ja so das Bild aufgeben, das sie nach außen hin versucht zu produzieren. Vielleicht sieht Jesus jemand, der orientierungslos ist, der innerlich genau weiß, der Weg, den ich jetzt gehe, der führt mich in die Sackgasse. Aber hat keine Kraft anzuhalten, umzukehren, sondern schleppt sich Schritt für Schritt diesen Weg weiter, immer in der Angst, bald ist die Mauer da und es geht nicht mehr weiter und es ist alles vorbei. Vielleicht sieht Jesus eine Frau, die alleine gelassen ist und keiner merkt es. Keiner ruft an, keiner meldet sich bei ihr. Und manchmal fragt sie sich, hat Gott mich auch alleine gelassen? Menschen, denen man, wenn man auf dem Marktplatz sitzt, es vielleicht nicht immer so ansieht. Aber Menschen, die mitten unter uns sind. Auf dem Marktplatz und hier. Menschen, die ganz viele Fragen und Aufgaben in ihrem Leben haben und hier und dort sehr deutlich an ihre Grenzen kommen und manchmal deutlich drüber hinweg und es nicht teilen können oder wollen oder andere wollen es mit ihnen nicht teilen. Jesus sieht die große Volksmenge. Ich glaube, Jesus sieht eben tiefer, als wir es sehen. Das heißt übrigens auch, Jesus sieht das, was mein Leben ausmacht. Wenn ich da oben lang ginge und Jesus säße da im Strandkorb und würde mich beobachten, wie ich darüber laufe, Jesus würde es sehen. Jesus sieht die große Volksmenge damals in Israel. Er sieht die Menschen, mit denen er zu tun hat. Und wir wissen es ja, Jesus sieht vor allen Dingen auch die Menschen, zu denen er sich gesandt weiß, zu denen er extra kommt. Es ist ja kein Zufall, dass er da ist. Und dann geht es weiter. Jesus sieht die große Volksmenge und er bekam Mitleid mit den Menschen. Denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er bekam Mitleid mit den Menschen. Nach unserer Luther-Übersetzung heißt es an dieser Stelle, es jammerte ihn, als er die Menschen sah. Und selbst das ist ein schwacher Ausdruck. Wenn man da in die Ursprache, ins Griechische hineinguckt, dann wird man entdecken, da steht sowas Ähnliches wie, es zerreißt ihm das Herz. Er ist zutiefst erschüttert, als er die Menschen sieht. Jesus ist erschüttert, weil er tiefer gucken kann, weil er mehr sieht, als die meisten von uns sehen. Wenn man erschüttert ist, hat das Folgen. Das kennen wir alle. Wenn uns etwas passiert, wenn sich was ereignet in diesem Leben, persönlich im Umfeld oder überhaupt in dieser Welt, und wir werden davon zutiefst ergriffen, es zerreißt uns das Herz, es geht uns ans Herz, dann macht das mit uns was, so sagen wir das ja heute. Dann ist das auch etwas, was uns immer irgendwie entweder berührt und mitreißt oder uns zugleich auch vor die Frage stellt, wie gehe ich jetzt damit um? Jesus zerreißt es das Herz. Wahrscheinlich hat er es an dieser Stelle nicht gemacht, oder vielleicht hat er es an dieser Stelle nicht gemacht, aber ich kann mir vorstellen, an anderer Stelle, dass ihm die Tränen kommen. Als er diese Menschen sieht, die leben, die arbeiten, die haben ihre Familien, die haben ihre Kinder oder Eltern, die sind eingebunden in einen sozialen Kontext. Die leben in einem Land, wo es manches gut ist und manches schwierig, wo Herausforderungen sind. Und all diese Menschen, von denen sieht Jesus, dass sie, so heißt es in dieser Übersetzung, erschöpft und hilflos sind. Das meint nicht nur die Erschöpfung, weil die Arbeit so anstrengend ist. Das meint nicht nur die Hilflosigkeit, weil man in bestimmten Fragen des Lebens keine Antworten hat, sondern das meint eine grundtiefe Erschöpfung und Hilflosigkeit im Blick auf die Frage des Lebens und der Zukunft überhaupt. Sie sind erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir haben eben in der Eingang des Gottesdienstes Psalm 23 gehört. Der Herr ist mein Hirte. Da wird einem ja immer ganz warm ums Herz, nicht? Das ist so in unserer Geschichte auch ein bisschen verkitschtes Bild. Da gibt's dann die schönen Kavol-Bilder mit irgendwelchen grünen Wiesen und Schafen und sonst irgend sowas. Die Realität damals sah ja ganz anders aus. Und noch viel schlimmer und schwieriger ist es, wenn diese Schafe allein sich in dieser Welt bewähren müssten. Wenn da keiner wäre, der ihnen helfen würde und der ihnen den Weg zeigen würde, der sie zusammenhalten würde und der ihnen zeigen würde, wo tatsächlich die grünen Weiden sind und wo es tatsächlich das Wasser gibt. Und dann kommt Jesus in diese Welt und zu seinem Volk damals und sagt, ich bin das Wasser. Ich bin der Hirte. Ich bin der, an dem ihr das Leben bekommen könnt. Kommt zu mir oder ich komme zu euch. Das ist kein verkitschtes Hirtenbild. Das ist die harte Realität. Jesus entdeckt, Menschen in dieser Welt brauchen einen, der ihnen eine größere Perspektive zeigen kann, der ihnen Größeres, der sie auf Größeres mitnehmen kann. Und das nicht nur von oben herab, so nach dem Motto, ich sage euch jetzt, wie das funktioniert, und wenn ihr euch dran haltet, ist schön, und wenn nicht, seid ihr selber schuld, sondern einer, der sich mitten in diese Hilflosigkeit und Erschöpfung hineinbegibt. Einen, der diese Erschöpfung und Hilflosigkeit am eigenen Leib und Leben erfährt und sich da damit umgeht und damit all denen auch zeigt, für die er da ist, ihr seid in dieser Hilflosigkeit und Erschöpfung nicht alleine. Ihr Lieben, das gilt einfach erstmal ja auch für uns heute Morgen. Wenn du für dich in deinem Leben so vielleicht aktuell gerade heute in dieser Zeit, in dieser Phase den Eindruck hast, puh, ich komme gar nicht mehr richtig zurecht, ich komme nicht mehr weiter, dann bist du bei Jesus genau richtig. Das ist jetzt auch kein frommer Spruch, den kennt ihr. Was anderes würdet ihr von mir auch gar nicht erwarten, als dass ich euch das sage. Sondern es ist das, was wir brauchen und was wir nötig haben. Wo wir geistlich und im Leben und in unserer Perspektive hilflos und erschöpft sind, sind wir bei Jesus genau richtig. Denn ihm zerreißt es das Herz. Und weitergedacht, ihm zerreißt es das Leben um meinetwillen und um unsertwillen. An dieser Stelle eine kritische Anmerkung. Manchmal gucke ich meine eigenen Predigten nochmal an, also hinterher, so. Jetzt nicht heute Nachmittag, sondern irgendwann später nochmal, wenn ich mich mal wieder neu vorbereite, gucke ich mal, was habe ich denn früher mal gepredigt und so. Und hin und wieder bin ich ein bisschen erschrocken, weil ich manchmal denke, war es das eigentlich, was ich da der Gemeinde mitgegeben habe? Erschrocken deshalb, weil ich hin und wieder denke, war das nicht zu oberflächlich? War das nicht zu sehr darauf abgezielt, dass Menschen sagen, ach ja, da war jetzt einer, der hat mich ein bisschen getröstet und der hat mir gesagt und gezeigt, geh jetzt mal nach Hause und irgendwie wird's mit Jesus schon wieder gut. Das ist, glaube ich, eine große Gefährdung unserer Zeit. In unseren Kirchen, in unseren Gemeinschaften und wo auch immer. Jesus zu einem Verkündiger zu machen, der uns zeigt, wie man gut durchs Leben kommt. Das Evangelium und die Gnade, von der wir am Anfang in unserem Gottesdienst gehört haben, so als das Gute obendrauf, das unser Leben dann noch verschönert und ihm eine schöne Farbe gibt. Aber ihr Lieben, das stimmt so nicht. Dafür würde es Jesus nicht das Herz zerreißen, um die Sahne auf unserem Kuchenstück zu sein. Dafür würde es Jesus nicht das Leben zerreißen, um uns zu sagen, wie wir richtig und vernünftig leben. Jesus zerreißt es das Herz und das Leben, weil es hier um alles geht. Erschöpft und hilflos, ja nicht nur für die Momente des Lebens, sondern erschöpft und hilflos in der Frage, wo bin ich überhaupt in meinem Leben und wie geht es mit diesem Leben und was hat das mit Gott, dem Vater im Himmel und der Ewigkeit zu tun? Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, hier ist eine große Ernte, aber es sind nur wenige Erntearbeiter. Ich glaube, die meisten von uns kennen dieses Bild und diesen Spruch, eine große Ernte. Jesus sagt ja damit, hier sind ganz, ganz viele Menschen. Jesus spricht erstmal von Israel, aber wir denken ja immer weit darüber hinaus. Hier sind ganz viele Menschen, in die ist investiert worden. Da hat einer geflücht und geackert, da hat sich einer abgearbeitet, damit hier etwas entsteht. Und es ist tatsächlich was geworden. Aber jetzt ist keiner da, der diese Ernte weiter vollzieht. Und wie jammervoll wäre das, wenn das, in das Gott investiert hat, irgendwie verkümmern würde. Verkümmern würde für hier und heute und für die Ewigkeit. Wie jammervoll wäre das. Es muss geerntet werden. Damit ist ja jetzt nicht was Gefährliches gemeint, sondern das ist ja Ziel und Zweck dessen, was der Bauer sich heranzieht. Es soll etwas werden und gestaltet werden und es soll etwas bei herauskommen, das zu seinem Ziel kommt. Jesus schaut das Volk an, schaut die Menschen an und es zerreißt ihm das Herz, weil die Menschen nicht zu dem Ziel kommen, für das Gott sie bestimmt hat. Wie sehen wir die Menschen an? Treibt es uns um? Es muss uns vielleicht ja nicht jeden Tag das Herz zerreißen, das ist auch irgendwie nicht gesund. Aber treibt uns das um, dass Menschen das große Ziel Gottes nicht erreichen, dass in ihnen alles angelegt ist, alles da ist, dass sie gewachsen und gereift sind, aber es mit ihnen nicht weitergeht im Sinne Gottes auf das große Ziel zu. Zerreißt es mein Herz? Jammert es mich? Bewegt es mich? Ich entdecke in mir manchmal so die Haltung, also die Last will ich mir nicht auflegen. Da will ich mich lieber nicht zu tief mit beschäftigen, denn dann, wie sollte ich das dann hinkriegen und schaffen? Und wird mir das nicht selber zu einer Last, die mich herunterreißt? Was macht mein Herz, wenn ich die Menschen sehe? Vielleicht sieht es manchmal das Elend und die Not, die vor Augen ist und die große Lebensperspektive ausmacht. Aber ganz oft versuche ich mich davon eben auch abzugrenzen und mich da rauszuhalten, weil ich für mich den Eindruck habe, das ist zu viel. Jesus ist da relativ unverschämt und sagt dann, jetzt kann ich es da unten nicht mehr lesen, bittet also den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus nimmt uns in die Verantwortung mit hinein. Jesus nimmt seine Gemeinde, also damals seine Jünger, an die wendet er sich hier erstmal, nimmt seine Jünger in diese Verantwortung mit hinein. Und darauf möchte ich euer Augenmerk lenken. Das erste ist nicht nun die Arbeitskleidung angezogen und los. Das erste ist bittet. Bittet um Menschen, die sich die Angelegenheit Gottes zu Herzen nehmen. Bittet um Menschen, die das zu ihrem eigenen Anliegen machen, was Gottes Anliegen ist, nämlich das Heil und die Rettung von Menschen. Das ist das Erste. Nicht nehmt irgendwas in die Hand und fangt an zu arbeiten. Bittet, dass Gott Menschen in seine Ernte hineinschickt. Ihr Lieben, das können wir alle. Keiner von uns ist dazu zu unfähig. Keiner von uns ist dazu zu ungeeignet. Gott bitten, und wenn Jesus das hier sagt, ist auch klar angesichts der Notlage, intensiv bitten, von Herzen bitten, damit nicht aufzuhören. Gott zu bitten in diesem Sinne, dass Menschen da sind, die sich dieses innerste Bestreben Gottes zu ihrem eigenen machen lassen und sich dann auf den Weg machen zu diesen Menschen, die verloren sind. Das können wir alle. In der christlichen Geschichte ist dieser Vers dann auch immer nicht zu Unrecht benutzt worden oder gebraucht worden, um Missionsarbeit zu rechtfertigen oder zu bestätigen. Das ist wohl auch wahr. Aber damit ist man auch ein bisschen in der Gefahr, das wegzuschieben. So nach dem Motto, wir beten jetzt und 3 Leute aus unserer Gemeinde werden dann Missionare und dann ist gut. Nein, Jesus meint ja mehr. Es ist toll, wenn Menschen sich in dieser Art und Weise beauftragen lassen, in eine besondere Arbeit hinein. Aber dieses bittet, dass Gott Arbeiter in die Ernte schickt oder der Herr Arbeiter in die Ernte schickt, geht es nicht darum, dass wir uns das vom Leibe halten, sondern beten und im Gespräch mit Gott zu sein und auf Knien zu bitten, das ist schon intensive Arbeit. Und das ist beteiligt sein, zutiefst beteiligt sein, betroffen sein von dem, was Gott selber will. Und an dieser Stelle eine Warnung. Beten ist gefährlich. Denn was machen wir, wenn Gott das macht, um was wir gebeten haben? Wenn das mit einmal anfängt, dass Menschen das sich zu Herzen gehen lassen. Und was machen wir, wenn wir anfangen zu beten und mit einmal geht es uns selbst zu Herzen? In diesem Sinn ist Beten immer gefährlich. Und nicht nur eine fromme Übung. Jesus bleibt nicht bei dem Mitleid stehen. Und Mitleid jetzt im tiefsten Sinne des christlichen Wortes, des Mitleidens, bei ihm bis an den Weg zum Kreuz. Jesus bleibt nicht bei dem Mitleid stehen, sondern er lädt sich die Last und das Leiden der Menschen, die er sieht, diese hilflose Menge, die keinen Hirten hat, für Leben und Ewigkeit, lädt das auf seine eigenen Schultern und auf sein eigenes Herz. Und darum, am Anfang heißt es ja, geht er hin und verkündigt. Darum legt er Menschen die Hände auf und heilt sie von jeder Krankheit und jedem Leiden. Und uns nimmt er mit. Darum will ich euch noch das Weitere zeigen, ohne das jetzt nochmal ganz in allem zu vertiefen. Da heißt es dann, und Jesus ruft oder rief seine 12 Jünger zu sich. Die stehen da jetzt gerade, jetzt kann ich das da oben mit dem Roten selber nicht lesen. Er gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Merkt ihr, was hier passiert? Das, was von Jesus selber getan wird, dazu bevollmächtigt er jetzt seine Gemeinde. Ihr Lieben, in diesem Auftrag, Menschen im Namen Jesu zu retten, zu Jesus und zu Gott zu bringen und für die Ewigkeit vorzubereiten, wir sind nicht mittellos. Wir haben alles, was Jesus auch hat. Er gab Vollmacht, Geister auszutreiben und von Leiden zu heilen. Wir haben das, was Jesus auch hat. Jeder, also nicht jeder von uns, nicht jede Person, aber jede, sage ich mal, Gemeinde muss sich nicht dahinstellen und sagen, und wir auch nicht, ah, wir sind zu wenig, wir sind zu klein und wir können eigentlich nicht. Wollen wir die Verheißung Jesu ernst nehmen und seinen Auftrag? Er ruft sie zu sich und stattet sie aus mit allem, was nötig ist. Und dann ruft er die zu sich. Und dann steht hier bei Matthäus das erste Mal die Liste der 12 Apostel. Das sind schon merkwürdige Gestalten. Simon, also Petrus, dieser Haudegen, wahrscheinlich so ein Fischer, so gewandt in allem, was das Fischfangen angeht. Ich stelle mir den so vor mit so kräftigen Muskeln und gut gebautem Oberkörper. Und wenn der da in seinem Boot steht und das Netz reinholt, da braucht man auch schon Kraft für. Das ist so ein richtiger. Und wenn der in Jerusalem auftritt mit den Gelehrten, dann gucken die ihn an und denken. Jakobus, der hat schon ein bisschen mehr im Kopf wahrscheinlich. Aber relativ konservativ, der streitet sich auch gerne um die richtige Lehre und um den richtigen Platz. Thomas, der alles genau angucken muss und nicht so schnell zu überzeugen ist. Ganz am Ende Judas, der Verräter. Also wenn diese Leute dazu beauftragt sind, mit allem, was Gott aus dem Himmel schenkt, sich auf die Menschen, die verlorenen Menschen ihrer Zeit einzulassen, haben wir, glaube ich, keine Ausrede. Wir würden, glaube ich, gut in diese Liste passen. Und dazu sind dann noch die anderen, deren Namen wir hier zwar lesen, aber von denen wir keine Geschichte kennen. Nicht so richtig, was mit ihnen passiert ist. Da passen wir gut mit rein. Das war zu schnell. Na, jetzt sollte es noch weitergehen. Na. Diese 12 Jünger sandte Jesus aus und er forderte sie auf, geht zu den verlorenen Schafen. Das haben wir eben schon gehabt. Geht zu ihnen und verkündigt ihnen, das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nahe. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus. Das ist das, was Jesus tut. Das ist der Auftrag und die Fortsetzung dessen, was Jesus selbst in dieser Welt angefangen hat. Und auf dieser Spur sind wir jetzt. Ihr Lieben, das wird nur gehen, wenn unser Herz davon berührt ist. Wenn ich sage, ihr Lieben, ich bin der Prediger und ich sage, das müssen wir machen, dann lächelt ihr innerlich oder zerknirscht innerlich und sagt, er kann uns viel erzählen. Es geht hier auch nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen. Das müssen wir doch tun, wir sind doch christliche Gemeinde. Mit schlechtem Gewissen wird man keine guten Ziele erreichen. Das geht nur, wenn wir unser Herz vom Herz Jesu anrühren lassen. Dass die Menschen ansieht und zutiefst erschrocken ist, dass Menschen verloren gehen. in diesem Leben und in der Ewigkeit. Und Jesus sich darum antreiben lässt zu ihnen. Das ist kein Zeigefinger antreiben, sondern ein zutiefst bewegt sein aus dem Herzen. Und darum nehmt diese Frage einfach mal mit. Wenn ihr die Menschen seht, mit denen ihr am Tag zu tun habt, in dieser Woche, in den kommenden Zeiten, wen seht ihr? Und was bewegt euch im Blick auf diese Menschen? Amen.